In der heutigen Podcast-Episode mit dem Captain WordPress, Ben Kleber himself, werden wir tief in seine unternehmerische Reise der letzten 2 Jahrzehnte eintauchen. Und wir werden unter anderem lernen, warum One-Shot-Offers, also quasi ein Angebot rausschicken und dann teilweise 6-stellige Umsätze machen, nur halb so geil ist, wie monatlich 39,69 Euro oder 99 Euro zu bekommen. Also seid gespannt auf eine richtig, richtig geile Session mit Captain WordPress.
Willkommen zu einer neuen Folge des Profit Podcasts bei Patrick Wind. Hier erfährst du, wie du dein Business profitabel skalierst. Viel Spaß bei dieser Folge.
Hallo, hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode mit dem Captain himself. Captain WordPress, Benjamin Kleber. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen Dank, lieber Patrick, fürs Intro. Also so ein Intro habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Sehr, sehr geil.
Ja, nice. Mein Lieber, lass uns gerne gleich reinstarten mit einer kurzen Vorstellung. Du als alter Serial Entrepreneur, der schon sehr viele, sehr coole Projekte umgesetzt hat und jetzt schon Marktführer ist oder zumindest am Weg zum Marktführer ist im Bereich WordPress-Wartungsverträge. Hol uns gerne mal ab, wie würde sich ein Ben Kleber selbst vorstellen?
Ja, wie würde ich mich vorstellen? Ich würde mal sagen, ich bin Vollzeitunternehmer, habe schon sehr, sehr viel gemacht. Mittlerweile, ich werde dieses Jahr 47. Wenn meine Kinder irgendwie mich irgendwo vorstellen, dann sind das mein Papa und er ist schon so alt. So. Witzig ist immer, wenn die Kinder fragen, was macht denn dein Papa beruflich, da habe ich die schon geimpft und dann sage ich, ja, ich bin Raketenwissenschaftler oder irgendwas und dann erzählen die sowas und die Leute immer, was ist Raketenwissenschaftler? Also ein bisschen Humor muss immer dabei sein. Aber wenn ich mich jetzt vorstellen würde mittlerweile, ich habe ja über 20 Jahre Business-Erfahrung, schon eine sehr, sehr lange Reisezeit da als Unternehmer hinter mir, über die Jahre hinweg immer weiter fokussiert mittlerweile. Es ist eigentlich ganz simpel, wir machen nur noch WordPress-Wartung. Ja? Also unser Kerngeschäft ist eben Betreuung von Webseiten auf WordPress-Basis. Und unsere Kunden sind halt Menschen, die inhaltlich ihre WordPress-Seiten selbst pflegen, sich aber nicht quasi um die Technik Gedanken machen müssen. Das ist das, was wir heute tun. Ja?
Mega cool. Also geile Vorstellung. Ich habe mal so ein Video von Barack Obama gesehen, der sich auch vorstellt, dass wenn er irgendwann sagt, okay, I'm Michelle's Husband. Das ist, weil er hat auch einige Sachen schon gemacht in seinem Leben, aber wenn er sich vorstellt, ich bin Michelle's Husband und du sagst dann auch, ja, ich bin der Papa und ich bin schon alt.
So viel habe ich zu Hause auch zu sagen, ja, ich bin der Husband. Das ist ein geiler Spruch, ne? Happy Wife, Happy Life und da ist ja ein bisschen was dran.
Absolut. Ich habe den Spruch übrigens ein bisschen weitergedacht, bevor wir zum Thema Profit reingehen. Was meine Frau extrem glücklich macht, ist, wenn unser Sohn glücklich ist. Das heißt, ich habe die Equation mal einen Schritt weitergedacht. Also Happy Kid, Happy Wife, Happy Life.
Das heißt, du hast das schon durchgespielt.
Nein, ich habe es durchgespielt. Ich habe es nur wie im Schach einen Schritt weiter gedacht. Weil immer, wenn unser Kleiner super happy ist, dann ist meine Frau auch happy. Und dann ist im Umkehrschluss bin ich auch happy. Das heißt, was ich jetzt sehr aktiv mache, also ich mache viele Maßnahmen, um den Kleinen besonders happy zu machen, weil das indirekt mich dann happier macht.
Aber ja, das ist eine gute Strategie.
Mein lieber Profit. Erstes Learning, was ich aus deinen 20 Jahren Unternehmertum gleich zwischen den Zeilen rauslese, ist Spezialisierung, Fokussierung. Hol uns da vielleicht mal ab. Ich meine, ist ja nicht so jetzt einfach von gestern auf heute entstanden, dass ihr euch voll auf WordPress-Wartungsverträge und genau diese Nische quasi spezialisiert. Ich glaube, ihr kommt ja auch aus dem Space, wo ihr selbst doch mal die eine oder andere Seite vielleicht gebaut habt als Agentur. Mhm. Wie war da die Transformation? Weil ich selbst bewundere das von ganzem Herzen, wie man eben... Also Hormozy sagt ja auch zum Beispiel, weißt du, es ist nicht gut, das Fitnessstudio zu sein. Das Fitnessstudio oder der Bauchladen, wo man bei dir theoretisch einkauft, dass man von Montag bis Sonntag 24/7 reingehen kann und dass es Aerobic-Klassen gibt und dass es einen Spa-Bereich gibt und dass es einen Ernährungsberater gibt, von dem man aber in Wirklichkeit nur zweimal die Woche reingeht und Bizeps-Curls macht, aber den ganzen anderen Kram mitzahlt. Und du hast das quasi für dich schon gut rausdestilliert. Was ist es, wo ihr, glaube ich, durch Automatisierung auch super smarte, skalierbare, effiziente Prozesse aufbauen könnt? Aber nimm uns da mal einfach in deine Reise mit, weil ich glaube, da kann sich jeder und jeder was mitnehmen im Profit-Podcast, wenn man sagt, okay, auf was sollte man sich spezialisieren? Was ist auch bei dir der Gedankenprozess gewesen? ABC-Kundenanalyse vielleicht ein paar Sekunden abgestoßen, gesehen, okay, da ist es eigentlich, was beim Profit stärksten ist. Nimm uns da vielleicht mal in deiner Reise mit.
Also es hört sich vielleicht ein bisschen fies an, wenn ich sage, es waren 20 Jahre Schmerzen, aber irgendwie ist es am Ende schon ein bisschen so, ne? Also du fängst irgendwo ja an, ne? Also ich habe vor über 20 Jahren gestartet, so als Freelancer erstmal mit dem Laptop rumgelaufen, Webseiten gebaut. Meine erste Internetseite habe ich gebaut, da gab es Google noch gar nicht. Das war 96, 97. Und dann kam eben kurz danach, ich glaube es war 97 oder sowas, kam Google auf den Markt mit dem mit Abstand besten Marketing. Deswegen waren die so erfolgreich bis heute. Aber auf jeden Fall, und gestartet bin ich quasi als Freelancer und hatte immer so im Kopf, ja, eine richtig fette Agentur wäre irgendwie geil. Viele Mitarbeiter, Full Service, Scholz and Friends mäßig und so weiter. Das war so mein Antrieb, ne, in der Zeit. Und ich sag mal, in den Anfang 20ern sind wir ja alle ein bisschen crazy, ne? Sind, okay, dann kaufe ich mir einen Porsche und hab die fette Villa und so weiter. Das waren so meine Motivatoren an der Stelle. Und hab's dann auch ziemlich weit getrieben in diesem Bereich. Also wir waren zu Hochzeiten waren wir 12 Mitarbeiter, schon eine recht große Agentur. Sehr große Kunden haben wir bedient, hatten Projekte mit einer 250.000 Euro Budget. Und das sind schon richtig große Projekte, so mit Schnittstellen, Warenwirtschaft und hier und da. Große namhafte Kunden, werde jetzt nicht alle nennen, aber wir hatten da wirklich die Top-Player am Markt, waren unsere Kunden. Und Schmerzen in dem Sinne, ich habe immer wieder festgestellt, dass halt auch sehr viel, wenn du als Full-Service-Agentur unterwegs bist, dass es sehr viele Sachen gibt, du kannst nicht alles 100% gut. Ja, du brauchst halt für alles irgendwie einen Mitarbeiter. Das war damals so meine Denke. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt folgendes Thema, ich stelle mir Mitarbeiter ein. So, jetzt habe ich nächstes Thema, stelle ich mir Mitarbeiter ein. So, am Ende hast du irgendwie alles gemacht, auch einigermaßen gut. Aber ich sag mal, die richtige Top-Qualität hochhalten ist immer schwierig, wenn du dich nicht spezialisierst. Und das waren auch so meine Motivatoren. Ich wollte halt immer 100% liefern. Ja, also für mich war Kundennutzen bis heute immer das Allerwichtigste. Und wenn du dann Rückmeldungen kriegst, ja, es ist irgendwie nicht so gut gelaufen und es hätte besser sein können und so weiter, das waren für mich wirklich Schmerzen, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, ich muss mich da irgendwie besser aufstellen. Wir machen jetzt nicht mehr Full Service, also so dieses ganze Logo-Entwicklung oder Fahrzeugbeschriftung, also alles so eine Themen, das machen wir jetzt gar nicht mehr. Wir machen jetzt nur noch Webseiten. So, das war so der erste Step. Und da haben wir aber auch noch zu breit angefangen, jetzt rückwärts betrachtet. Wir haben quasi alle Content-Management-Systeme betreut, ne? Wir haben Joomla gemacht, Typo3, WordPress, Shop-Systeme auch, XT-Commerce und was weiß ich, was es da noch alles gab. Und auch da musst du dann für alles irgendwie Mitarbeiter haben. So, und dann hast du irgendwie 5 Systeme, mit denen du arbeitest, kannst alles irgendwie ganz gut, ja, und wenn dir dann ein Mitarbeiter wegfällt, dann hast du halt niemanden mehr, der Typo 3 macht. So, und ich bin ja selbst auch Entwickler, auch gelernter Mediengestalter. Ich dachte mir, ich muss irgendwie etwas haben, was ich selber auch richtig gut kann, dass wenn am Sonntagabend mir mein Mitarbeiter schreibt, dass es ihm gerade nicht gut geht, weil morgen Montag ist, dass ich dann sagen kann, okay, ich kann hier voll einsteigen und muss jetzt nicht irgendwie dem Kunden sagen, okay, der Mitarbeiter ist krank und dauert eine Woche länger, weil das interessiert den Kunden am Ende nicht, ne? Und dann haben wir dann, und das sind jetzt schon fast 20 Jahre Reise, ja, dann sind wir dann irgendwann da gelandet, kein Design mehr zu machen, nur noch Entwicklung, weil das auch am meisten Spaß macht. Und wir sind halt wirklich Tech-IT-Nerds. wir wollen uns nicht über Farben von Buttons unterhalten. Ja? Also für uns gibt es eigentlich nur zwei Ist-Situationen. Webseite funktioniert und Webseite funktioniert nicht. So. Und da gibt es auch keinen dazwischen. Ja? Also der Kunde sagt, na, gefällt mir vielleicht nicht. Ja? Das gibt es in unserem Business jetzt halt nicht mehr. Ne? Jetzt eher Seite geht oder geht nicht oder Problem geht nicht. So. Und das ist für mich total befriedigend. Und du bist auch in einer anderen Situation als Problemlöser, weil auch so Thema Dankbarkeit, ne? Also ich sag mal, viele ist ja der Motivator auch Umsatz und Profit und so weiter. Aber ich sag mal, viel ist auch, sind so weiche Faktoren, glaube ich, auch gerade bei uns Unternehmern. Es ist unglaublich wichtig, auch Anerkennung zu bekommen für das, was du tust. Weil du machst es ja mit voller Leidenschaft, du machst es mit Spaß und du beantwortest morgens um 5 nicht eine E-Mail, weil du Geld kriegst, sondern weil du Bock drauf hast. Oder abends bis 23 Uhr dich mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen. Das machst du aus Leidenschaft, ne? Und das ist auch nochmal so ein Punkt, der mich total gecatcht hat, weil die Kunden dann, wenn sie zum Beispiel eine gehackte Seite haben, WordPress, die sind ja erstmal im Panikmodus, ne? Die sagen, oh Gott, und die Seite geht nicht und was hat der Hacker hier an Daten abgegriffen und so weiter. Sodass du dann eben auch dieses Thema mit hast. Klar, machst du Umsatz damit, aber die Leute sind auch unglaublich dankbar und es gibt mir einfach sehr viel an dieser Stelle. Ja, und diese Reise über 20 Jahre hinweg, wir haben irgendwie alles gemacht. Wir haben auch Suchmaschinenoptimierung gemacht, eine Zeit lang sehr stark, waren damit auch sehr erfolgreich. Und da, wo wir jetzt angekommen sind, sage ich einfach, okay, ich bin irgendwie zu Hause angekommen. Das ist genau meine Passion, IT, Tech und nicht Farben, Formen und so weiter. Und der positive Nebeneffekt, eigentlich ist es kein Nebeneffekt, es war eigentlich auch schon ein Plan von mir. Ich wollte auch einfach mehr Planbarkeit. Ja, so im Agenturbusiness ist es ja so, du hast viel Verantwortung, viel Mitarbeiter, du hast viele Kosten und musst bist eigentlich immer so der Getriebene. Ne? Also ich muss jetzt irgendwie akquirieren, ich muss jetzt, weiß nicht, 100.000 Umsatz machen im Monat, weil ich starte ja nächsten Monat schon mit minus x.000, muss meine Mitarbeiter zahlen und dann hast du für dich erstmal noch gar nichts verdient, hast erstmal noch gar keinen Profit gemacht. Ne? Und dieses Thema Planbarkeit, das kann ich auch nur jedem anraten, da mal nachzudenken, ob man für sein eigenes Business irgendwie so eine Art von Retainer-Geschäft aufbauen kann. Das muss nichts Ausschließliches sein. Ne? Also es muss jetzt nicht so ein harter Cut wie bei uns sein, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt eigentlich nicht mehr wirklich neue Internetseiten auf Empfehlung, okay. Aber das ist nicht mehr unser Business. Ja, unser Business ist halt, Leute zu begleiten und haben da unser Retainer-Geschäft, weil Wartung ist ja etwas, das machst du regelmäßig. Und du hast auch regelmäßig Nutzen, den du stiftest, quasi für deine Kunden. Die haben immer eine aktuelle Seite, die läuft immer. Und ich glaube, es, wenn du da mal drüber nachdenkst, ob du für dein eigenes Business so eine Art Retainer-Modell, was wirklich auch für den Kunden etwas löst und Mehrwert bietet, ist es richtig cool, wenn du sowas aufgesetzt kriegst, weil es einfach zusätzliche Stabilität reinbringt. Du musst nicht damit sofort 100% deiner Kosten decken, aber erstmal damit anfangen und irgendwann stellst du fest, es wird mehr. Es sind dann 20%, dann 30% oder 40%. So war das bei uns auch ein bisschen und rückwärts betrachtet hätte ich damit schon viel früher anfangen sollen. Ich habe es halt nur nicht erkannt. Ja. Und genau, also diese Art von Stabilität, man schläft auch ruhiger, du kannst viel besser planen mit Budgets und am Ende bleibt wahrscheinlich auch mehr Profit übrig, weil du einfach deine Kosten und deine Einnahmen super simpel gegenüberstellen kannst. Es gibt keine Unbekannten in dem Sinne, ja. Und auch die Kosten insgesamt können wir extrem gering halten, dadurch, dass wir so stark spezialisiert sind. Wir sitzen auch nicht mehr zusammen wie früher, ne? Also wir haben jetzt keine 400 Quadratmeter Agentur oder sowas. Mittlerweile sind wir eine reine Remote-Agentur. Wir haben noch einen Konferenzraum, den wir im Fall der Fälle nutzen könnten. Aber unsere Kunden oder diejenigen, die bei uns anfragen und sagen, wir wollen unbedingt einen Termin vor Ort, wir müssen uns sehen, das sind nicht mehr meine Kunden. Also wir haben auch schon Kunden verloren, weil die uns einfach persönlich sehen wollten. Und ich sag mal, wir arbeiten dachweit. Ja, also es ist völlig egal, wo der Kunde sitzt. Und dieses Treffen, wie man das früher noch gemacht hat, ist auch nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach. Auch große Agenturen mit festen Mitarbeiterstamm ist für mich auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, ich habe früher genauso gedacht. waren so meine Fehler, die ich früher begangen habe. Ich habe da eine interessante Geschichte, und zwar eine Partneragentur von mir. Das ist schon über 10 Jahre her. Ich würde sagen, der war vielleicht so ein bisschen schon Vorreiter in diesem, ich war halt so alteingesessen, ja, Agenturmitarbeiter. Und der war früher schon, vor über 10 Jahren, sagte der: Sag mal, Ben, wie machst denn du das eigentlich? Sag ich, naja, ich habe halt Mitarbeiter, so. Dann sagt er hat nur Freelancer. Und dann dachte ich, dann habe ich so ein bisschen belächelt, so dachte ich, naja, aber so meine Denke, wie willst du die Qualität hochhalten? Wie willst du schnell liefern, wenn du den quasi nicht packen kannst, den Freelancer, ja? Also einen Mitarbeiter kannst du ja anders packen. Und jetzt muss ich sagen, der hat es genau richtig erkannt, weil du kannst auch einen Freelancer packen. Und am Ende ist es völlig egal, ob du einen Angestellten hast oder einen Freelancer. Du musst halt über die Zeit hinweg dir einfach ein super Power-Team aufbauen, Leute, auf die du dich verlassen kannst, und viel, viel schneller trennen von Leuten, auf die du dich nicht verlassen kannst. Das waren auch große Fehler, die ich gemacht habe. Ja, also viel schneller. Und auch dieses, ich war einfach immer so der Kumpeltyp und so. Und das nutzen die Leute aus, die spüren das. Und ich kann es auch bis heute noch nicht so richtig, bin nicht der harte Typ. Aber wenn ich jetzt merke, dass jemand, mit dem ich nicht arbeite, nicht zuverlässig ist, bin ich da mittlerweile viel schneller. Ja. Also der kriegt jetzt nicht einen Einlauf oder so, aber ich wechsle sofort das Pferd, ja, im Galopp.
Mega, wow. So viele Insights. Also der Versuch, 20 Jahre in 10 Minuten zu komprimieren, der ist, glaube ich, ganz gut gelungen, mein Lieber. Ich habe unglaublich viele Punkte in meinem Kopf, wo ich gerne nachhaken wollen würde. Du hast einen riesen Hebel angesprochen. Weg von One-Shot-Business, so ich mache euch eine Webseite für 5.000 Euro, 10.000 Euro, whatever, 20.000 Euro oder auch 250, das eine große, größere Projekt, aber weg von diesen One-Shot-Deals hin zu Recurring Revenue Retention Businesses. Hut ab, sehr geil, dass du das gemacht hast. Viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die denken sich vielleicht auch gerade, ja, geil, cooler Typ, Ben ist ja ein Techie, der macht halt dann jetzt Wartung mit WordPress. Was soll ich machen? Ich habe halt eine klassische Meta-Ads-Agentur, ich mache irgendwie Google-Ads für E-Com-Stores oder ich habe eine Full-Service-Social-Media-Agentur. Hast du irgendwas top of mind, wo du sagst, ja, das würde eigentlich Sinn machen? Also so wie, weil was du gerade sagst, der eine Kumpel von dir, der vor 10 Jahren schon gesagt hat, keine Fixangestellten, sondern Freelancer. Mein ganzes Team ist primär auch aus Freelancern aufgestellt, auf der ganzen Welt verteilt. Ich habe ein spanisches Team, ein österreichisches Team, ein deutsches Team, auch auf der ganzen Welt verteilt. Und bei den Events kommen alle immer zusammen. Und ich glaube, dass du jetzt gerade das ansprichst, wo wir in 10 Jahren dann auch zurückschauen und sagen, der Ben, der Recht hat er gehabt. Natürlich hätten wir alle Retention-Businesses machen sollen und nicht irgendwie hier One-Shot-Offers. Aber was? Was ist die Opportunity? Ja,
auch wieder habe ich sofort eine Idee. Also spontan würde ich auch sagen, Spezialisierung, Spezialisierung, Spezialisierung. Weil nur, wenn du dich spezialisierst, kannst du auch deine Standards entwickeln und kannst auch deine Prozesse optimieren. Wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt eine Meta-Ads-Agentur und du machst das für jeden, ja, du musst dich jedes Mal in diese Themen reindenken, ja. Du bist dann irgendwie im Kosmetikbereich, dann bist du, weiß nicht, im Automobilbereich, Boutiquebereich, Gesundheitswesenbereich und so weiter. Und jedes Mal musst du dich in diese Themen reindenken. Jedes Mal musst du sagen, okay, was machen wir für Ads und für Creatives und so weiter. Und du musst natürlich für diese Leistung, weil du dich immer individuell reindenkst, musst du natürlich auch deinen Preis nehmen, ja. Und ich glaube, wenn du dich spezialisierst auf eine bestimmte Branche zum Beispiel, und da gibt's ja schon einige, die das erfolgreich machen, dann bist du viel schneller, weil du hast einfach schon in der Schublade quasi die Lösung für den nächsten Kunden und musst sie nicht erst noch entwickeln. Du kannst andere Preise anbieten, du hast andere Learnings, du hast schon vorher ein Gefühl dafür, wie erfolgreich die Kampagne sein wird. Das ist also kein Kunden, den du neu aufbaust in einem Bereich, den du noch nicht kennst. Und am Ende sagt der Kunde, ja, funktioniert nicht. So, und du kannst aber jetzt, wenn du dich spezialisierst, kannst du sehr wohl sagen, ich weiß, dass dieses Thema funktioniert, weil für die anderen Kunden haben wir folgende Erfahrungswerte. Also du kannst also auch projektübergreifend Erfahrungswerte natürlich damit einbringen in jedes neue Projekt. Und ich glaube, dass du dann auch anders mit Retainern arbeiten kannst oder langfristiger Customer Lifetime Value, also ein Kunde, der geht dann nicht nach 3 Monaten, weil er unzufrieden ist, sondern der bleibt eigentlich für immer. Also warum sollte er gehen, wenn etwas gut funktioniert? Und ich glaube, dass du immer über den Hebel Spezialisierung auch deine internen Prozesse viel besser optimieren kannst. Du kannst andere Preise anbieten, du bist viel marktfähiger, musst gar nicht mehr so hohe Preise nehmen. Also nicht zu billig verkaufen, das will ich damit nicht sagen. Aber du hast schon einen kleinen Wettbewerbsvorteil, wenn du vielleicht etwas preiswerter bist als die anderen oder vielleicht auch nicht preiswerter, aber ähnlich. Du kannst halt viel mehr auch für dich akquirieren. Du kennst deine Kunden besser. Also Spezialisierung, kann ich nur sagen, ist das A und O in allen Bereichen. Ja.
Macht absolut Sinn. Das ist natürlich auch mit den ganzen KI-Themen als Agentur. Also wenn man dann wirklich genau diese eine Spezialisierung gefunden hat und vielleicht in dem Bereich einen Agent baut oder mehrere Systeme, vielleicht sogar eine SaaS-Lösung baut, genau für diese Nische, finde ich relativ spannend, in die Richtung zu denken. Also auch generell die Idee, einfach mal ChatGPT einfach den Prompt zu geben, zu sagen, hey, ich habe gerade einen Podcast gehört mit 2 wunderbaren Unternehmen, die gemeint haben, hey, ich sollte vielleicht aufhören, One-Shot-Lösungen anzubieten und hin zu Retention-Systemen gehen und einfach mal sagen, hey, das ist, was ich mache. Du bist jetzt einer der besten Unternehmensberater der Welt. Gib mir 3 konkrete Retention-Lösungen, die ich meinen Kunden anbieten könnte. Momentan vielleicht einfach nur mal das Upsell und dann genau das Spiel zu spielen, was du gerade sagst, Ben, dass man am Anfang sind halt nur 10% vom Umsatz. Da hängt dann 20, da hängt dann 30 und dann kann man ja das eine runterfahren und mehr vom anderen machen.
Absolut. Und wenn du irgendwann bei 100% oder 200% bist, dann kannst du auch anfangen, deine internen Prozesse noch viel besser zu optimieren. Da kannst du dann auch, weil du es auch selber, du bist viel tiefer drin in dem Thema, ja. Also wenn mir jetzt ein Mitarbeiter wegbricht, ist das überhaupt kein Problem. Ich bin überall drin in dem Thema. Also ich könnte theoretisch die Sachen selber alle lösen. Will ich natürlich nicht, weil ich will woanders meine Zeit investieren. Aber ich könnte es und das lässt mich einfach gut schlafen, weil ich in der Vergangenheit oftmals so Situationen hatte, wo dann die Mitarbeiter, warum auch immer, nicht leisten konnten. Und dann sind mir die Kunden aufs Dach gestiegen und das war einfach Kacke, ja.
Du sprichst ein Riesending an, das trage ich auch ganz tief in mir. Ich glaube, da trennen sich wahrscheinlich auch die Meinungen. Da gibt es wahrscheinlich auch Leute im Markt, die sagen, du musst als Geschäftsführer definitiv nicht alles können in deinem Business. Steve Jobs hat doch gesagt, Steve Jobs hat gesagt, dass er smartere Leute als sich selbst hiret, für gewisse Positionen natürlich. Dass er muss ja nicht alles können, theoretisch. Aber das ist halt auf der Größe von Apple, weißt du. Ich denke mir in meinem Business, um ehrlich zu sein, genau das Gleiche. Ich habe früher gewisse Teilbereiche so abgegeben, dass ich Thema Buchhaltung zum Beispiel. Ich konnte teilweise nicht mal mehr selbst irgendwie, keine Ahnung, ein Angebot rausschicken, weil wir Software gewechselt haben. Ich konnte nicht, kann mich aber nicht mehr ausnehmen. Ich habe einfach abgegeben und dann ist die Person mal eine Woche krank oder ist die Person mal weg und dann kann ich keine Angebote schicken. Und ich habe, um ehrlich zu sein, in meinem Business auch genau das Gleiche, was du sagst. Ich kann ruhiger schlafen dadurch, dass eigentlich alle wie Kernaktivitäten. Und bei mir ist ja weniger techy als bei dir, aber ich sehe mich selbst schon als Full-Stack-Marketer. Ich könnte die Ads selber schalten, ich kann die Landingpages umbauen, ich kann Calendly, bin ich ein Ninja, ich kann Events managen, ich kann Speeches vorbereiten. Und ich hatte das früher teilweise nicht. Ich hatte in Airtable, bin ich jetzt gerade ein bisschen abhängig von meinem CRM-Manager. Der kennt sich da deutlich besser aus als ich. Und auch diese ganzen AI-Automation mit dem Patrizio WhatsApp-Bot und so, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Da bin ich froh, dass der Tobi und der Emanuel das machen. Aber das sind halt relativ nice to haves im Business und keine absoluten Kerndinge. Wie zum Beispiel, wenn morgen der Hannibal ausfällt, dass ich nicht wüsste, wie die Hotelreservierungen funktionieren würden. Also das sind so Dinge, die sind für mich wichtig als Geschäftsführer, dass ich einfach die Kernskills, dass ich die selbst exekuten könnte. Aber ich bin mir sicher, da gibt es am Markt ganz andere Meinungen dazu. Aber was sagst denn du?
Ich bin 100% deiner Meinung. Also wenn ich ein neues Business aufsetzen würde, würde ich mich da erstmal inhaltlich so rein vertiefen, solange wie notwendig, und würde erst dann das Business starten, weil du kannst ja gar nicht beurteilen, ob du eine gute Leistung ablieferst an deinen Kunden, ja, oder ob die dir irgendeinen Quatsch erzählen, ja. Also wenn mir ein Kollege sagt, er braucht, weiß ich nicht, 8 Stunden fürs Bugfixing, ja, von irgendeiner Sache, dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, das haben wir schon 85 Mal gehabt, du brauchst nicht länger als 1 Stunde. Oder er sagt, ich mach das mal eben schnell, ich gehe jetzt nach Hause, mach's bis morgen fertig. Nee, das dauert 1 Stunde. Du kannst in 3 Stunden nach Hause gehen, du kannst noch was anderes machen bis dahin. Und ich habe ja mit vielen Unternehmern zu tun, und da sehe ich das fast überall so, dass die wirklich Erfolgreichen alle von ihrem Kernbusiness absolut Ahnung haben. Und die können sich nichts erzählen lassen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also ich würde nichts machen, wovon ich nicht wirklich Ahnung hätte, weil ich glaube, du verbrennst massiv Geld, wenn du das so machst. Klar kannst du dir Leistung einkaufen. Also ein WhatsApp-Chatbot, ja, da würde ich mich jetzt auch nicht reinarbeiten wollen. Würde ich auch einkaufen, ja. Aber davon ist nicht mein Business abhängig, ja.
Exakt. Absolut deiner Meinung, mein Lieber. Ja, mega spannend, was du schon alles mit uns teilen konntest, mein Lieber. Hol uns vielleicht mal ab, Captain WordPress. Was ist denn das momentane Geschäftsmodell? Vielleicht auch, wenn du Pricing teilen magst, weil ich finde das super, super cool, wie ihr das aufgesetzt hat. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Sache mitnehmen, dann ist die one big thing aus dem heutigen Podcast Retention. Also hin zu Retention, hin zu skalierbaren Modellen, die Recurring Revenue reinbringen im Vergleich zu One-Shot-Offers. Was ist das? Also gerne einen indirekten Pitch natürlich, mein Lieber. Aber was jetzt unternehmerisch, was ist das Geschäftsmodell konkret? Das sind 100, 200, 500, 1000 Euro im Monat für Wartung. Ja. Was ist da alles inkludiert? Weil dann kann man sich vielleicht auch als Zuhörerin ein besseres Bild drüber machen, wie Akquise ausschaut, welche Zielgruppe man da anspricht und wie auch die Profitstruktur ist.
Ja, also wir haben natürlich einmal stark uns den Markt angeschaut, um uns dann auch im Pricing entsprechend aufzustellen. Und unser Ansatz, und das war immer so, ich möchte viel Leistung bieten für möglichst wenig Geld. Dabei wollen wir nicht die billigsten sein. Wir wollen aber die beste Leistung liefern für das Geld. So. Und dann haben wir letztendlich da 3 Pakete draus gebaut, weil der Aufwand, WordPress-Seiten zu warten, der ist halt unterschiedlich. Und für uns ist ein Indikator dafür, wie aufwendig eine Wartung ist, so ein bisschen die Anzahl von Plugins. Weil du hast ja ein WordPress-System und da sind Plugins installiert, ne? Das sind alles so Software-Pakete, mit denen man verschiedene Sachen umsetzen kann, ne? Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte auf meiner WordPress-Seite einen WhatsApp-Button haben. Ja, früher musstest du das coden und entwickeln. Da hattest du einen Programmierer, der hat das gebaut. Heute gehst du ins WordPress-Backend rein, da gibt es einen Punkt Plugins. Da gibst du ein WhatsApp und dann kriegst du, weiß nicht, 250.000 Plugins vorgeschlagen und nimmst einfach das was am meisten genutzt wird, drückst auf den Knopf und dann hast du einfach einen WhatsApp-Button auf deiner Homepage. Und das ist auch der Grund, warum WordPress so extrem erfolgreich ist, weil es so viel Drittanbieterlösungen dafür gibt, wo du quasi das meiste kostenfrei nutzen kannst oder vieles, was wirklich spezialisiert ist, für relativ wenig Geld dir quasi im Abo dazu kaufen kannst einfach. Also diese hohen Entwicklungskosten hast du nicht mehr. Aber je komplexer das System wird, je mehr Plugins du installierst, desto mehr Sicherheitslücken hast du natürlich auch, ne? Weil es ist jedes Mal Drittanbieter-Software, die du dir drauf installierst. Alles Sicherheitslücken. Und im Grunde genommen brauchst du da auch eine vernünftige Sicherheitskonzept. Also du musst Firewalls installieren, du musst bestimmte Sachen blockieren, ein sogenanntes Hardening machen. Das machen wir auch. Also wir sichern das System quasi so weit ab, dass da keine Hacker einsteigen können. Und wenn sie einsteigen, dann kriegen wir das relativ schnell mit und können das auch schnell beheben. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, warum viele Kunden zu uns kommen, weil sie einfach eine gehackte Seite haben. Und das können wenig Anbieter so schnell und gut lösen. Aber das Pricing nochmal, wir haben 3 Pakete. Also unser kleinstes Paket geht, glaube ich, irgendwie bis 10 Plugins oder sowas, kostet 39 Euro im Monat, also völlig easy. Das zweite Paket war irgendwie bis 30 Plugins oder so, kostet 69. Und das dritte Paket bis 50 Plugins ist, glaube ich, bei 106 Euro. Ja, drei Pakete. Wenn wir natürlich jetzt ein Projekt haben, da sind 70 Plugins installiert, da sind 500.000 Seiten irgendwie drauf, dann müssen wir ein individuelles Angebot machen. Aber ich sag mal, 95% der Anfragen können wir über diese Pakete easy abdecken. Ja, also das geht auch ganz schnell, das einzuschätzen. Da kann der Kunde das buchen, dann machen wir ein Onboarding, machen immer einmal einen Security-Check. Ist die Seite vielleicht gehackt? Müssen wir sie bereinigen? Machen die ganzen Security-Settings, machen alle Updates und dann sorgen wir dafür, dass die Seite einfach fehlerfrei läuft und die Leute sich einfach auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, ohne jedes Mal eine Schweißperle zu haben. Ich drücke jetzt mal auf Update und dann kommt die kritische Fehlermeldung. Das hat vielleicht einige schon mal erlebt, ja.
Extrem smart. Also was ich zum Beispiel damit rausnehme, ist, dass du, wenn du Pakete anbietest, eine super easy nachvollziehbare KPI nimmst, die eigentlich keine Diskussion mehr lässt, ob man jetzt das S, M oder L-Paket nehmen sollte. Weil das ist, a confused mind says no. Und eure Nutzer, die haben ja ganz klar, die wissen ja, okay, habe ich 22 Plugins oder 34 oder 49? Das weiß man ja. Und dann dementsprechend, und auch das Pricing ist ja super, super fair. Also mega cool.
Ich habe noch eine lustige Geschichte dazu. Wir hatten mal vier Pakete. Das erste, unser Starter-Paket, war 10 Euro. Und das ist eigentlich nichts, was du haben willst, aber du hast zumindest ja auch im Marketing irgendwie, ja, wir starten bei 10 Euro. Und dann haben wir aber gesagt, okay, das dürfen nur drei Plugins sein oder sowas, ne? Und das hat eigentlich keiner. Also ich kenne niemanden, der irgendwie drei Plugins hat. Und dann, da waren schon ein, zwei pfiffige Leute dabei, die hatten, weiß ich nicht, 45 Plugins, haben einfach knallhart das kleinste Paket gebucht. Da kam so die Bestellung rein. Und dann musste ich jedes Mal ein Storno machen und die anschreiben, ja, sorry, aber du hast ein bisschen mehr als drei Plugins. Und das war eigentlich rückwärts betrachtet ganz lustig. Aber es hat einfach Arbeit gemacht und deswegen da auch ganz klar kommunizieren, folgende drei Pakete, was du auch wirklich anbietest, ohne da so ein Intro irgendwie noch hinzukriegen über ein kleines Paket, ja.
Vor allem die große Sache, die ich hier auch selbst gerade ein bisschen mit unserem aktuellen Funnel am Weiterlernen bin, ist, wenn du halt mit einer Message rausgehst, ab 9,90 Euro im Monat Wartung deiner WordPress-Seite, dann ziehst du halt auch Leute an, die bereit sind, bis zu 120 Euro im Jahr auszugeben, aber das, was du ja eigentlich verkaufen möchtest, kostet ja mehr so 500 oder 700 Euro im Monat, im Jahr.
Ja.
Und du machst halt deinen Funnel automatisch voll mit einer Zielgruppe, die eigentlich gar nicht dein ICP ist, die eigentlich gar nicht dein Produkt wirklich kaufen möchte, sondern die wegen einer Marketingbotschaft reingekommen ist, die eventuell gar nicht das ist, was du verkaufen möchtest. Stichwort, wir sind ja gerade draußen mit der Marketingbotschaft, hey, bewirb dich für eine Wildcard für Barcelona, sehr cool. Und das ist auch ein cooler Funnel, der kommentiert ja auch sehr gut. Aber wir ziehen naturgemäß Leute an, die gerne mal kostenlos bei einem Event dabei sein möchten.
Ja.
Aber nicht unbedingt zwingendermaßen dann 20.000 Euro für eine Mastermind zahlen wollen und auch vielleicht keine Lust auf so wöchentliche Calls haben, nicht wissen, dass es so One-on-One-Mentoring Teil der Mastermind gibt, gar nicht wissen, was das so ist, eine Mastermind, so ein Ja-Commitment etc. Die kriegen eine Ad, du kannst kostenlos bei einem Event in Barcelona dabei sein, wenn du qualifiziert bist. Und das ist halt auch, was sie wollen. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch nachvollziehbar, aber wenn man quasi in den Wald hineinschreit, so kommt es auch zurück. Das heißt, wenn du mit der 9,99 Euro Message rausgehst, kriegst du halt 9,99 Euro Kunden noch angezogen. Ja.
Du hast absolut recht, ja, das war das Learning an der Stelle. Ja. Was ich vielleicht noch mitgeben kann, jetzt haben wir ja sehr viel über Agenturgeschäft gesprochen, Retainer und so weiter, weil es mir einfach ein Anliegen ist als Unternehmer und auch gerade an Menschen, die noch nicht 20 Jahre dabei sind, auch vielleicht schon gut im Business sind. So das Thema Profit ist ganz nett, aber Vermögensaufbau, vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, ist extrem wichtig, weil auch ich habe mit meiner Agentur wirklich hohe Umsätze gemacht, aber am Ende ist einfach nicht viel übrig geblieben. Ja, alles ist draufgegangen für Miete, Mitarbeiter waren krank, trotzdem Gehalt bekommen, Projekte mussten umgesetzt werden, du musstest vielleicht extern was einkaufen, hast einfach massiv Kosten gehabt. Und das ist aber nicht alles schlecht. Also auch wenn du, also hohe Umsätze sind erstmal per se gut, weil du hast eine Basis, auf der du optimieren kannst. Du kannst dann sagen, kann ich meine Prozesse verbessern, kann ich meine Mitarbeiter bisschen runter reduzieren, arbeite ich mehr mit externen, mit Freelancern. Also da kann man mit arbeiten, wenn man Umsätze hat. Und dann unbedingt noch da dran denken, auch für sich persönlich, weil warum machen wir das Ganze, wir Unternehmer? Ja, also wir haben ja keinen 9-to-5-Job. Warum sind wir bereit, so viel mehr Zeit zu investieren? Klar haben wir auch Spaß dabei, aber wir wollen vielleicht auch einen anderen Lebensstandard haben. Das ist ja auch etwas, was viele antreibt, ne? Schönes Auto, vielleicht eine Ferienwohnung oder ähnliches. Und deswegen kann ich nur dazu anhalten, dass man sich darüber mal Gedanken macht, wie kann ich es schaffen, mir auch Vermögen aufzubauen, auch wenn ich vielleicht jetzt gerade nicht unmittelbar Geld rausnehmen kann aus der Agentur oder aus meinem Business, zu sagen, ich habe aber immerhin, selbst wenn ich jetzt nicht unmittelbar Geld habe, ich habe eine Bonität. Und mit dieser Bonität kann ich arbeiten. Ich kann zur Bank gehen und sagen, hey, ich habe hier einen Track Record, 10 Jahre, stabiles Geschäft, wir machen Umsatz. Und dann bist du einfach auch in der Position zu sagen, ich kann da einen Kredit bekommen und dann auch über Thema Immobilien nachzudenken, zu sagen, okay, ich habe eine Bonität, die Bank gibt mir Geld, ich mache jetzt, weiß ich nicht, eine Kapitalanlage oder sowas, kauf mir eine kleine Wohnung. Man kann ja auch erstmal klein starten, vor der Haustür, sage ich jetzt mal, weil du natürlich dann einen ganz anderen Hebel hast. Du musst auch nicht ständig daran arbeiten, du musst das einmal aufsetzen. Also meine erste Immobilie habe ich, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen gekauft. Ja, da habe ich also mit jemandem, der eben Baufinanzierung macht, gesprochen. Sag ich, du, kann ich da Geld bekommen? Da sagt er, du, ich mache das für dich, rede mit 3 Banken. So, die erste Bank hat gleich ja gesagt. Klar, Herr Kleber hat eine Bonität, der hat einen Track Record, der kriegt Geld. So, und dann habe ich quasi meiner Nachbarschaft rumgefragt, möchte nicht jemand eine Immobilie verkaufen und so weiter. Da darfst du natürlich nicht verbrannte Immobilien irgendwie auf dem Markt kaufen. Muss sich da schon ein bisschen reinhängen, dass du da auch was Vernünftiges bekommst. Also der Gewinn liegt immer im Einkauf. Aber wenn du das geschafft hast, du hast dann quasi Geld von der Bank, bekommst du. Du kaufst diese Immobilie und lässt dir einfach Kapitalanlage, vermietest die fremd. Und den größten Teil der Tilgung trägt ja einfach der Mieter. Ja. Also ich bin in meinen Immobilien aktuell sogar noch Cashflow positiv. Das heißt, ich krieg sogar noch Geld über quasi die Tilgung hinaus. Ich würde mittlerweile aber auch Immobilien kaufen, wo ich, weiß nicht, 100-200 Euro drauf zahle im Monat. Ist völlig egal, weil du sparst ja trotzdem über den Mieter deine 600 Euro on top. Ja? Also du investierst pro Monat 200 Euro und der andere packt also 600 Euro auch mit drauf. Ja? Also wie kannst du besser sparen mit was für einem Hebel? Und Geld von der Bank kriegen ist halt immer billiger als eigenes Geld. Ja, weiß nicht, zu den Zeiten waren das noch irgendwie so 2%, aber auch bei 3-4% kannst du über clevere Anlagestrategien trotzdem mehr rausholen als eben diese 3-4%, die du zahlst. So, das wäre noch etwas, was ich hier noch gern mit auf den Weg geben würde, weil ich glaube, dass das viele nicht machen und das ein extrem wichtiger Punkt ist.
Mega spannend, mein Lieber. Also wir quatschen ja schon seit Monaten auch über das Thema Vermögensaufbau und er hat noch eine coole Session gemeinsam. Guter Hint nochmal, dass der Profit im Real Estate Game im Einkauf liegt. Super, super wertvoll, genau richtig. Finde ich auch super cool, wie du gesagt hast, hey, ich kaufe nicht einfach am Markt, sondern ich frage in der Nachbarschaft drum, ob er was verkaufen möchte und bekomme so quasi Insider-Deals. Dein Modell ist Fremdkapital finanziert, kaufen, dann vermieten. Oder hast du auch schon in der Vergangenheit Buy and Flip gemacht oder andere Modelle?
Das ist mir viel zu anstrengend. Also ich glaube tatsächlich, dass der größte Hebel immer im eigenen Business ist. Ich investiere das meiste Geld in mein eigenes Business. Ja, aber ich glaube, alles, was du nebenbei machst, ohne jetzt viel Zeit zu investieren. Ich sag mal, Beispiel Aktien. ja, wie gut musst du dich denn in dieses Thema Aktien reinarbeiten, dass du da mehr, sag ich mal, Rendite raus hast, als wenn du dir einfach einen ETF holst, der seine, weiß nicht, 7, 8, 9, vielleicht 10% hat. Da musst du mir mal zeigen, wie du das mit Aktien hinbekommst. Also ohne dich da richtig in dieses Thema reinzuarbeiten, jeden Tag Zeitungen zu lesen. Ich habe einen Kumpel, der liest immer hier Wall Street, ja, irgendwas in New York da, diese Börse. Der liest jeden Tag Nachrichten, jeden Tag, weil er mit Aktien handelt. Das wäre mir viel zu anstrengend. Ja. Und dann macht er vielleicht seine 15%. Ja. Also deswegen keep it simple, fix and flip, es wäre nicht so meins, eher langfristig und dann passt das.
Letzte Frage zum Thema Real Estate Investment, da habe ich noch, mein Lieber. Wir sind ja beide im Lager. Eigenheimfinanzierung ist eine gute Idee, also quasi Eigenkapital auch ins Eigenheim zu finanzieren. Da gibt es am Markt wahrscheinlich auch andere Leute, die sagen, hey, also ein Gerald Höhrhahn zum Beispiel, Investmentbank, der, glaub, soweit ich das einschätzen kann, zumindest hat er das vor Jahren gesagt, lebt immer noch in der günstigen Mietwohnung und hat ein neunstelliges Portfolio aufgebaut und so. Er sagt, ja, jeden Cent, den investiere ich doch lieber in andere Hebel, wie er sagt, hässliche Löcher zum Beispiel. Aber um wieder eigentlich auf den Punkt reinzubringen, wir wollen als Unternehmer, warum sind wir überhaupt angetreten als Unternehmer? Weißt du, es geht um Profit, aber es geht im weiteren Sinne um Freiheit, es geht um Vermögen, es geht um einen Lebensstandard, den wir unserer Familie, unserer Frau, unseren Kindern ermöglichen wollen. Und da gehört halt für mich dazu, um ehrlich zu sein, eine gewisse Grundsicherheit zu haben, dass mir niemand, weder mir noch meinem Sohn noch meiner Frau, irgendwer unser Zuhause wegnehmen kann. Niemand, weißt du? Und es geht bei mir so weit, dass droppe ich jetzt einfach mal so, wir haben es eben im Call auch schon gesagt, ich habe ja auch den Kredit, den ich da mit mir aufgenommen habe, nach einem Jahr zurückgezahlt, weil mich das echt einfach nur ruhiger schlafen lässt. Zu wissen, ich habe nicht mal die Bank, niemand, das ist einfach unser Zuhause, das ist für meine Frau, das ist für mich, das ist für irgendwann mal, wenn unser Sohn Kinder hat, dann ist das in Ordnung. Also was ist denn dein Statement dazu? Weil es natürlich finanziell, bin mir sicher, da gibt es gerade einige Finanzexperten, die sich das anhören und sich denken, Holger Önal hat ja auch in Call gesagt, so viel Kapital, was du woanders mit dem Eigenkapital, was du selbst im Eigenheim blockst, könntest du einen ganzen Wohnblock woanders finanzieren. Ja, I understand. Das Thema Hebel, das hat mir auch Bastian Senz, wir sind auch lange gequatscht, aber was ist denn deine Meinung zu dem Thema Eigenheim, Finanzierung, Eigenheim, Investment etc.?
Also ich kann dir sagen, die haben alle recht. Wenn du mit Emotionen ins Eigenheim investierst, könntest du dieses Geld als Anlage viel, viel sinnvoller investieren. Aber mal ehrlich, ich möchte nicht eine Einzimmerwohnung irgendwo wohnen und sagen, mein ganzes Geld stecke ich jetzt in Kapitalanlagen. Also es ist ja auch was Emotionales, wie du schon sagtest. Und ich möchte natürlich für mich und meine Familie einen schönen Lebensstandard haben. Du wählst ja auch in deinem Eigenheim eine andere Fliese aus, ja, als wenn du das bei einer Kapitalanlage machen würdest. Und ich sag mal, es gibt viele Leute, die kommen damit wunderbar klar und sagen, das reicht mir völlig. Auch hier die normalste Fliese oder was auch immer, ist auch völlig, völlig in Ordnung, völlig, völlig egal. Ich habe halt ein Heimkino zu Hause und ich habe hier ein Gym und habe mir so meinen Lebenstraum verwirklicht. Und klar ist das kein sinnvolles Invest, da bin ich voll dabei. Also das Geld könntest du als woanders viel, viel besser investieren, wenn du das quasi so siehst. Aber für mich ist es ja auch was Emotionales, Lebenszeit, die ich hier verbringe mit meiner Familie. Wir haben einen schönen Garten, wir fühlen uns hier wohl. Und du weißt, du got the point, ja. Also klar kann man das alles machen, aber ich für mich habe auch als allererstes, das war ein Eigenheim, was ich gekauft habe. Also es wurde später dann zur Kapitalanlage. Aber damit habe ich angefangen. Ja, und da habe ich nicht gesagt, ich kaufe jetzt erstmal eine Kapitalanlage, damit ich das fremd vermieten kann. Ich habe gesagt, okay, das ist erstmal für uns. Da hat sich das relativ schnell entwickelt, dass wir dann doch uns dann anders aufgestellt haben. Und dann kann man Kapitalanlagen aufbauen. Aber ja, das ist so, wie du schon sagtest, was Emotionales. Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich investiere das Geld jetzt in mein Eigenheim.
Mega cool. Das heißt, nur damit ich es richtig verstanden habe, die erste Kapitalanlage war euer vorheriges Zuhause sozusagen. Ihr habt quasi genau. Ein Eigenheim gekauft, dann seid ihr rausgewachsen aus dem ganzen Kinder, mehr höheren finanziellen Status, habt ihr quasi dann nächstes Zuhause für euch gekauft und das vorherige Eigenheim weiter behalten, nicht veräußert, sondern einfach dann weiter vermietet.
Genau so, ja.
Extrem cool. Also, wenn ich groß bin, möchte ich mal sein wie Ben Kleber.
Ich lade dich zu einer Pina Colada ein, zur nächsten Mastermind.
Geil.
Ja. Ich freue mich. Coole und Session. Vielleicht zum Schluss, dann sind wir auch durch. Umfeld ist das Allerwichtigste. Deswegen Mastermind, mega geil, mega gute Leute. Und umgib dich einfach mit Leuten, die schon da sind, wo du hin möchtest oder die die gleichen Werte haben, die gleichen Ziele haben. Weil alles, was ich in meinem Leben aufgebaut habe, im Business oder auch an Vermögen, Kapital und so weiter, das habe ich alles von anderen gelernt. Das habe ich alles von Leuten gelernt, mit denen ich mich umgeben habe. So. Und das ist für mich mit Abstand der wichtigste Punkt, das richtige Netzwerk zu haben und dich mit den richtigen Leuten zu umgeben.
Sehe ich eins zu eins gleich. Also ich habe schon seit 5, 6 Jahren keine andere Möglichkeit gefunden, mich wirklich mit meinem Hustle, den ich natürlich auch unternehmerisch Tag ein, Tag aus habe und so, mich konstant weiterzubilden in anderen Formaten, die nicht unsere Masterminds sind. Also ja, ich höre ein paar Podcasts, ich lese hin und wieder mal ein Büchlein, ich lese Nachrichten etc. Das passiert schon. Ich schaue mal in den einen oder anderen Online-Kurs rein. Aber alles in allem, wenn man sich es wirklich anschaut, locker 80%, wenn nicht sogar 90% von dem, wie ich mich im Bereich KI weiterbilde, wie ich mich im Bereich unternehmerisches Denken weiterbilde, wie ich mich im Bereich Finanzen, Controlling weiterbilde, das passiert mit euch gemeinsam. Also das ist ja wirklich, ich bin der größte Nutzer von unserem eigenen Offer und ganz ehrlich, ich sitze ja in jeder Mastermind-Session. Also was ich rausnehmen konnte aus der Real Estate-Session mit dir und mit Savasa, mit Tolga, dafür braucht einen anderen Master in Real Estate. Und ich habe da 90 Minuten mit euch quatschen können. Ich mach den Raum auf und lerne von euch. Also ich bin auch, also muss ja jetzt nicht unsere Master, es gibt ja auch andere Netzwerke auf diesem Planeten und so, aber ich denke ehrlich, dass Netzwerke, wo man selbst ein kleinerer Fisch noch ist, also wenn man immer nur sich selbst den Bauch pinselt, wenn man in einer Anfänger-Community, der am weitesten ist, das ist nicht sinnvoll, meines Erachtens. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, andere hochzuheben und so, aber immer wenn man das Gefühl hat, hey, ich sollte mir wirklich den nächsten Schritt machen, dann könnte man sich wirklich überlegen, wo sind denn Unternehmerinnen und Unternehmer, die zum Beispiel schon mal ein fettes Vermögensportfolio aufgebaut haben in Real Estate, mit denen ich möchte mich mehr auseinandersetzen. Wo sind Unternehmer, die nach 20 Jahren Agentur-Game den Schritt gemacht haben, jetzt ins Recurring Revenue Modell zu gehen und ein Wartungsbusiness aufgebaut haben? Das sind alles Schritte, die sind einfach, wie du sagst, hätte ich es vor 5 Jahren gewusst, hätte ich es vor 10 Jahren gewusst, hätte ich es damals schon gemacht. Aber wir haben es halt nicht gewusst, weil wir uns einfach nicht
gemacht. Viel Schmerzen. Das ist schon gut.
Ja. Ja, mega. Lieber Ben, hast du hinten raus noch einen Call to Action für uns? Weil dass du ein super sympathischer, cooler, sehr weiser Unternehmer bist, ist klar, dass Captain WordPress eine geile Sache ist. Was ist der Call to Action, wenn man sich mit dir oder mit Captain WordPress noch mehr auseinandersetzen möchte?
Weißt du, ich habe so viele Call to Actions, hoffentlich heute geliefert. Ich sag mal, machen. Also der Schlüssel liegt immer im Machen und ich nehme mir auch viel vor und das meiste mache ich nicht, aber fokussiert euch und setzt es einfach um, weil du wirst immer erfolgreicher sein als es gibt immer jemanden, der besser ist als du. So, das ist einfach so. Es gibt viele, die besser sind als du. Aber es gibt auch viele, die es einfach nicht machen. Und wenn du es machst, dann bist du derjenige, der vorne ist.
Geil. Sehr, sehr, sehr geiles Mindset. Lieber Ben, vielen herzlichen Dank für den super, super coolen Call. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder in Person sehen und alles, alles Liebe.
Alles Liebe. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao.